welcher Weise NMR-Spektroskopie sich bei der Entwicklung von Wirkstoffen betätigen kann. Und das wird zum Teil, besprechen wir jetzt fundamentale Sachen und zum Teil auch doch wieder NMR-Sachen. Das heißt, es wird jetzt zwischen der Tafel und dem PowerPoint-Vortrag so ein bisschen hin und her gehen. Wenn man sich, ja, okay. Das geht an, das geht aus. Proteine, die exprimiert werden, nicht so groß, wie man gedacht hat. Die Zahl der Gene ist 20.000, 30.000 Gene. Das weiß man aus dem Humanen Genomprojekt. Die haben verschiedene Formen, Spleißisoformen, und werden unterschiedlich gespleißt. Das heißt, es gibt ungefähr 100.000 Proteine im Körper. Das ist nicht so furchtbar viel. War ein großer Schock, als das Genomprojekt fertig war. Habe ich schon mal gesagt, auch glaube ich in dieser Vorlesung, dass unsere Komplexität, menschliche Komplexität mit 100.000 Proteinen bewerkstelligt werden kann. Von diesen 100.000 Proteinen gibt es Untersuchungen, wie viele können denn überhaupt mit einem Wirkstoff, mit einem Arzneimittel adressiert werden. Und da sind die Zahlen, das weiß natürlich niemand, das sind Zahlen, das sind Plausibilitätsstudien, die sagen, dass ungefähr 500 nur von den 100.000 verschiedenen Proteinen können maximal 500 Targets für Wirkstoffe sein. Nicht mehr, nur 500. Das heißt, hier unten gibt es von den 100.000, die man prinzipiell machen kann, eine Beschränkung auf 500, die prinzipiell adressierbar sind. Was könnte da zum Beispiel ein Problem sein? Kann ich Ihnen ein Beispiel diskutieren? Es gibt eine Modellkinase. Da werden wir auch drauf kommen. Kinasen sind Enzyme, die Phosphate auf OH-Gruppen in Proteinen übertragen. Eine pKa. Und diese Kinase, die pKa, ist involviert in 100 bis 200 unterschiedlichen Regelkreisläufen in der Zelle. Das heißt, wenn man die adressiert, adressiert man nicht einen, sondern Hunderte oder 200. Das heißt, die ist gar nicht selektiv genug adressierbar. Diese Fragestellungen verengen die Zahl von 100.000 auf nur einige wenige. Das heißt, tatsächlich Fakt ist, ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, wenn Sie mit verschiedenen Industrieunternehmen arbeiten, arbeiten die alle auf den gleichen Protein-Targets. Das heißt, weltweit alle Pharmaunternehmen gucken sich genau immer die gleichen Proteine an. Dann hat man also das Protein, was man inhibieren will, was man mit einem kleinen Molekül inhibieren will. Und dann gibt es die Entwicklung von solchen Molekülen, die müssen synthetisiert werden. Und tatsächlich an diesen kleinen Molekülen, da differenziert sich eine Pharmafirma von der anderen. Das heißt, letztlich derjenige, der das Überleben einer Pharmafirma langfristig sichert, ist der Chemiker mit der Synthese von Verbindungen. Diese Verbindungen hier werden typischerweise patentiert. Hier unten kann man auch patentieren, also die Frage, welches Protein adressiere ich, kann man prinzipiell auch patentieren. Der Patentschutz hier aber kann leicht umgangen werden. Dann definiert man ein bisschen anders und hat man hier trotzdem Möglichkeiten. Hier an den Verbindungen, da steckt der Wert einer Pharmafirma. Und Sie wissen, dass Pharmafirmen in Deutschland neben der Autoindustrie und vielleicht der Energieindustrie eins der drei großen Industrien ist. Hier steckt also der Wert auch für unsere Gesellschaft. Und da werden Pharmafirmen sehr, 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 sehr geheimnisvoll. Also hier sagen sie nichts. Sie sagen es auch nicht mit Vertraulichkeitsverpflichtungen, Verträgen oder so. Hier kommt sehr, sehr wenig raus. Diese wirklich heißen Verbindungen werden typischerweise in der Firma gemacht, ohne dass die irgendjemand gezeigt werden. Müssen Sie also, wenn Sie irgendwann mal sich auch dort bewerben oder so, muss Ihnen klar sein, dass hier die Sie mit der Vertraulichkeit wirklich gut umgehen können. Dann hat man diese Verbindungen synthetisiert, die müssen dann auf die Proteine getestet werden, mit den Proteinen getestet werden und dazu hat man Bioassays. Und wenn man hier also Verbindungen gefunden hat, die mit hoher Affinität, nanomolarer Dissoziationskonstante an ein Protein binden, dann geht man typischerweise in vorklinische Studien. Das sind also Studien an Tieren. Das passiert auf so einer Zeitskala ungefähr nach 3 Jahren, 3, 4 Jahren. Und dann von Jahr 3 bis zum Wirkstoff, bis zum Jahr 10, sind das alles Fragen, die von Medizinern dann übernommen werden. Die entscheidende Faktor, ob man innovativ ist oder nicht, liegt hier. Typischerweise gibt es eine Entität, eine Zahl, die publiziert wird von den Pharmafirmen, heißt NCE, NCE, New Chemical Entities. Und das sind also neue Wirkstoffe, die in diese Phase hineinkommen. Die Zahlen sind seit 10, 15 Jahren ungefähr bei 20, 30 pro Jahr, nicht mehr. Das Geld, was in die Hand genommen wird von hier nach hier, steigt exponentiell. Hier hinten hat man 1 bis 2 Milliarden Dollar ausgegeben und bis hier hat man vielleicht 10 Millionen, würde ich mal sagen, ausgegeben. Die Zahlen weiß ich aber nicht genau. Das heißt, das, was viel kostet, sind die Mediziner und die lassen sich das auch gut vergüten. Und hier unten ist das, was da an Geld ausgegeben wird, eigentlich eher bescheiden. Gut. Das fundamentale Hypothese, wenn man Strukturbiologie macht, unabhängig ob mit NMR oder mit Röntgen, ist, dass auf der Basis solcher Strukturinformation man leichter zu Molekülen kommt, die man synthetisieren will. Ja? Das heißt, das, was die Leute wirklich mit Kusshand suchen in der Pharmaindustrie, sind Leute, die solche Strukturen nehmen. Das ist ein Komplex, den der Clemens Glaubitz und der Hartmut Michel und ich zusammen gemacht haben. Das ist ein Komplex aus einem GPCR mit einem Peptid. Hier ist das Peptid gebunden. Peptide sind keine guten Wirkstoffe. Wenn Sie wissen, wie Sie aus diesem Peptid heraus ein kleines Molekül machen können, und das synthetisieren können und das vorhersagen können, dann sind Sie da ein gemachter Mann. Und das ist sozusagen das Strukturfunktionsprinzip. Ja? Ich habe hier eine Struktur und ich weiß, was sind die wesentlichen Wechselwirkungen aus der Struktur und die versuche ich dann mit einem kleinen Molekül herzustellen. Das heißt, was brauchen Sie? Sie müssen verstehen, wie Sie solche Strukturen anschauen. Das ist vielleicht das, was wir hier versuchen, der Herr Egert und ich, Ihnen auch nahezulegen. Und Sie müssen verstehen, wie Sie diese Moleküle dann synthetisieren oder deren peptidomimetische Analoga. Und das ist das, was Herr Engels, Herr Göbel, Herr Haeckel Ihnen versuchen zu erzählen. Gut, das ist also die These. Ich habe eine Struktur und die Struktur hilft mir, kleine Moleküle besser zu synthetisieren. Unsere Aufgabe als Spektroskopiker ist, solche Strukturen zu bestimmen. Und das ist jetzt, was wir heute angehen wollen. Und ich habe jetzt vielleicht noch 10 Minuten, wo ich Sie PowerPointe und dann gehen wir wieder an die Tafel. Hier ist mal aufgezeichnet, so eine Zeitskala, wie lange es braucht, bis wir als NMR-Spektroskopiker mit Strukturinformationen ankommen können. Und das ist aufgezeichnet jetzt auf einer Zeitskala von Leuten, die dort erfahren sind. Also das sind Leute, die haben das schon ein paar Mal gemacht. Das ist nicht so, dass ich jetzt das erste Mal das Ganze mache und auch beim ersten Mal machen erstmal auch lernen muss. Ist ja klar. Da gibt es eine Phase, wo sie ihr Protein herstellen müssen. Das ist Molekularbiologie. Dann müssen sie das Protein klonieren, überexprimieren, aufreinigen, die Aufreinigung, Überexpression optimieren und dann 500 Milligramm, 200 Milligramm, 100 Milligramm des Proteins herstellen. Das geht für quasi sehr, sehr viele lösliche Proteine sehr gut. Für Membranproteine ist es ein Riesen-Challenge, ob das überhaupt geht. Aber für lösliche Proteine kriegt man das im Wesentlichen hin. Dann machen Sie das erste Mal hier NMR, gucken, was sind die optimalen NMR-Bedingungen und dann ordnen Sie das Protein zu. Das geht ungefähr, also vom Start dieses Projekts, tatsächlich, wir arbeiten mit der Industrie zusammen, die sagen uns, das ist der Klon, das ist das Protein, das wollen wir machen. Bis zur Zuordnung ist man so ungefähr nach 5, 6 Monaten. Und dann startet irgendwo ab hier bis ungefähr 10 Monate die Strukturbestimmung. Das ist ungefähr so ein Zeitrahmen, in dem man das machen kann. Was kann man jetzt machen? Wir haben auf der linken Seite sehen Sie einen HSQC oder zwei HSQCs, eins in weiß, eins in schwarz. Und jetzt sehen Sie, das Weiße ist wegen mir das HSQC ohne Ligand und das Schwarze ist das HSQC mit Ligand. Und da sehen Sie, dass ein paar Peaks bleiben, wo sie sind. Und ein paar Peaks verschieben sich, ein paar mehr, ein paar weniger. Und das heißt, Sie tragen jetzt diese Verschiebung, diesen Vektor aus in der 15N-Dimension und Protonendimension auf und kriegen hier rot eingezeichnet all die Reste, die reagieren am Protein, wenn sie Ligand dazu tun. Das heißt, irgendwo hier muss der Ligand binden. Können das Ganze auch sich von der Seite des, das ist eine proteinbasierte Epitopmapping. Können das Ganze auch vom Liganden aus machen. Ist hier gezeigt. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Liganden, der aus zwei Aromaten besteht, einem Biphenyl. Und das Biphenyl kann auf der linken Seite kann binden, auf der rechten Seite bindet nicht. Und dann sehen Sie, ligandbasiert, aha, tatsächlich, der linke Biphenylrest bindet nah an der Bindungstasche und der rechte halt nicht. Das wollen wir uns jetzt im Detail an der Tafel nochmal weiter anschauen, was wir jetzt bisher, hier ist das Gleiche nochmal gezeigt. Also hier HSQC am Pin 1, das ist eine PPI, hat PPase-Aktivität, also Prolinpeptidyl-Isomerase-Aktivität, hat eine Tryptophan-Tryptophan-Bindestelle, gibt es manche Liganden, die binden hier links und andere, die binden hier rechts, je nachdem, in welchem der beiden Bindeepitope auf dem Protein die binden. So, jetzt wollen wir uns das mal an der Tafel anschauen. Typischerweise ist es so, Pharma findet, validiert ein neues Target, findet ein Protein, was interessant sein könnte, was man angehen kann. Ich habe Ihnen gesagt, die ganzen Pharmafirmen sind da parallel an der Arbeit. Und dann wird in den öffentlichen Sektor rausgeschickt, häufig in den öffentlichen Sektor, also zu uns, im Sinne von Universität oder Forschungseinrichtung, könnt ihr die Struktur lösen. Und das geht gleichzeitig an NMRler und Röntgenleute. Und zwar arbeiten da 10, 15 Gruppen parallel. Und die wissen aber auch nichts voneinander, dass sie daran arbeiten. Außer es, also typischerweise weiß man das nicht. Da gibt es unterschiedliche Philosophien in Gruppen. Ich mache wenig Geheimnis aus dem, was ich mache. Ich halte es nicht so für besonders wichtig. Aber es gibt Gruppen, da gibt es ein ganz eisernes Prinzip. Sie dürfen nicht sagen, woran sie arbeiten. Ja? Und 3, 4 Jahre gehen sie auf keine Konferenz, machen sie keinen Poster, solange das Zeug nicht draußen ist. Ich halte davon nichts, weil es einfach weil es für eine Doktorarbeit kontraproduktiv ist. Ja, Sie können nicht 3 Jahre lang nicht ein Poster aufhängen, weil Sie natürlich irgendwann nach einem Jahr mal zeigen, ich bin jetzt hier. Möchten Sie natürlich gerne zeigen, können nicht erst warten. Aber in manchen anderen Situationen ist das sehr, sehr vertraulich, dürfen Sie nicht sagen. Nicht hier in Frankfurt, sondern mehr so auch in Amerika. Und dann kommt irgendwann die Struktur raus. Und die Struktur ist dann in der öffentlichen Domäne und das ist auf der Basis dieser Struktur, häufig Röntgenstruktur, arbeitet man dann weiter. Wollen wir jetzt uns das anschauen, dieses proteinbasierte Screening? Da muss man unterscheiden 3 Affinitätsbereiche. Also das Screening geht prinzipiell so, man nimmt ein Protein, exprimiertes, markiertes 15N, hat eine Struktur oder auch nur eine Strukturvorschlag von einem Homologen, das nennt man Homologiemodell, und hat die Zuordnung. Das heißt, ich weiß hier, das ist die Aminosäure 108, 110, 20, 109 und so weiter und so fort. Hier, das soll hier oben sein. Und dann gebe ich Ligand drauf. Und dann verschieben sich diese Signale und andere Signale verschieben sich nicht. Und damit habe ich das Bindeepitop des Proteins kartiert. Das ist die erste Aussage. Jetzt müssen wir noch ein bisschen genauer reinschauen, weil das noch nicht die ganze Wahrheit ist. Es gibt als Affinitätsbereiche gibt es starke Bindung, mittelstarke und schwache Bindung. Mit KDs belegt ist das ungefähr 100 Nanomolar oder kleiner. Das hier ist ungefähr 1 bis vielleicht 500 Mikromolar. Und das ist größer 500 Mikromolar, also ungefähr 1 Millimolar. Wenn man sich die Affinitäten von Liganden an biologische Rezeptoren anschaut, sind die typischerweise wenigstens hier in dem mittelstarken Bereich, wenn nicht im starken Bereich. Pharma will Liganden entwickeln mit KDs im kleinen nanomolaren Bereich. Warum? Weil damit die Selektivität, dass dieses kleine Molekül nur an ein Protein und nicht an 1000 andere bindet, gewährleistet sein soll. Jetzt müssen wir uns das vom NMR-Spektroskopischen anschauen, was da passiert. Wir gehen mal davon aus, also wir besprechen jetzt die NMR-Signatur. Gehen mal davon aus, wie auch in diesem Beispiel, dass, aber das ist jetzt Zufall, dass das NH der Aminosäure 108 im freien Zustand hochfällt, kommt. Und wenn der Ligand an das Protein bindet, dieses Signal tieffällt, verschoben wird. Typischerweise die durchschnittliche Größe von Proteindomänen in humanen Zellen ist ungefähr 25 bis 30 Kilodalton. Das Molekulargewicht des Liganden ist ungefähr 500 Dalton. Es gibt diese Lipinski Rule of Five. Hat die schon mal jemand gehört? Haben Sie schon gehört? Lipinski Rule of Five. Das heißt, der Protein-Ligand-Komplex ist marginal größer als das Protein alleine. Das heißt, die Masse oder die Größe ändert sich nicht signifikant. Deshalb habe ich das gebundene Signal zunächst erstmal mit der gleichen Linienbreite gemalt wie das freie Signal. Okay, so, jetzt mache ich ein Experiment, wo ich 10 Teile Protein und ein Teil Ligand miteinander mische. Und die Frage stellt sich: Wo ist mein Signal? Was für ein Signal sehe ich? Und da gibt es zwei Antworten dazu. Das hängt von der Affinität ab. Das hängt von der Affinität ab. Wenn ich eine starke Affinität habe, wenn meine Affinität stark ist, dann sehe ich 9 Teile freies Protein und ein Teil gebundenes Protein an den jeweiligen Stellen, die ich markiert habe. Ja? Wenn meine Affinität schwach ist, dann sehe ich ein Signal. Dass ich im Prinzip mit 2 Farben markieren muss, dass jetzt hier verschoben ist, relativ zu der freien Position. Ja? Jetzt gibt es eine dritte Situation, wenn die Affinität weder stark noch schwach ist, sondern mittelstark, dann sehe ich irgendwie ein breites Signal. Das heißt, wir haben genau die Situation, die wir mal im chemischen Austausch besprochen haben. Der chemische Austausch kann langsam sein. Also hier in Weiß ist die Affinität. Und im Blau ist der Austausch. Wenn die Affinität stark ist, bin ich im langsamen Austausch. Wenn die Affinität schwach ist, bin ich im schnellen Austausch. Und wenn die mittelstark ist, bin ich im Englischen Intermediate Exchange, intermediären Austausch. Jetzt versuche ich Ihnen, nachdem ich Ihnen das aufgemalt habe, das nochmal zu erklären. Wir gehen mal hier aus von dem schnellen Austauschsituation. Schneller Austausch bedeutet, dass mein Ligand schnell dran geht und schnell wieder weggeht. Schnell dran geht, schnell wieder weggeht. Schnell dran geht, schnell wieder weggeht. Das bedeutet, dass mein NMR-Signal gemittelt ist zwischen dem Gebundenen und Gefreien. Das heißt, wenn der Austausch schnell ist im Verhältnis zu meiner NMR-Messzeit, was ist meine NMR-Messzeit? Einige hundert Millisekunden. Wenn also der Austausch schnell ist im Vergleich zur NMR-Messzeit, dann sehe ich ein gemitteltes Signal. Ein gemitteltes Signal von den beiden Peaks ist irgendwo hier. Das ist auf der Seite des Freien, weil ich ja mehr freies Protein als gebundenen Komplex vorliegen habe. Das ist der schnelle Austausch. Der langsame Austausch ist, das geht schnell ran, bleibt aber lange dran. Mehr als Millisekunden bleibt es dran. Das heißt, ich habe jetzt in der Lösung zwei Teilchen, einmal das freie Protein und einmal während der NMR-Messzeit den Komplex. Der Ligand geht nicht mehr während der NMR-Messzeit weg. Bin ich im langsamen Austausch, sehe ich zwei Peaks. Das eine, wenn es dran ist, und das andere, wenn es frei ist. Sehe ich also zwei Peaks und die repräsentieren im Wesentlichen die Stöchiometrien, die ich da eingesetzt habe. Und dann gibt es den dritten Fall, dass dieser Austausch weder langsam noch schnell ist, sondern ungefähr genauso schnell wie meine Messzeit. Sie erinnern sich, Zyklohexan-Inversion, breite Linie in einer mittleren Temperatur, kriege ich eine breite Linie. Ganz generell, das haben Sie schon ein paar Mal gehört, ich erinnere Sie nur noch mal dran. Ich habe also hier eine Reaktion, wo Ligand mit einem Protein im Gleichgewicht ein Ligand-Proteinkomplex bildet. Und das kann man jetzt definieren, thermodynamisch. Die Dissoziationskonstante ist, in diese Richtung gehe ich in die Dissoziation, also gehe ich von hier nach hier, ist Konzentration von freiem Liganden zu freiem Protein über Konzentration des Ligand-Proteinkomplexes. So ist die, das ist die eine Möglichkeit, die diese Dissoziationskonstante zu definieren. Das ist die thermodynamische Definition. Die zweite Möglichkeit ist die über die Kinetik, nämlich die On-Rate und die Off-Rate, K-On und K-Off, zu definieren. Und das müsste dann K-Off über K-On sein. Jetzt wollen wir uns das nochmal wieder, jetzt powerpointen wir uns ein bisschen. Schauen wir uns das jetzt an, wie sowas ausschaut. Sie haben das abgeschrieben, ich kann das runtermachen. Jetzt ist hier eins der Peaks aus einem Protein, das uns jetzt nicht weiter interessiert. Welches das ist, gezeigt, also 15N Protonen und hier schwarz ist das freie Protein und jetzt wird die Konzentration des Liganden erhöht Und da geht das Schwarze hier ins Gelbe. Schwarze geht ins Gelbe. Also einmal hat man einen Shift nach rechts oben und einmal hat man einen Shift im Prinzip im Wesentlichen nach links. Wohin das schiebt oder so, kann man nicht vorhersagen. Man kann versuchen, das vorherzusagen, ist aber im Prinzip empirisch. Und Sie sehen, dass also einmal, wenn man hier diesen Vektor aufträgt, ist der Shift viel größer als im anderen Fall. Oh, ist es so? Na gut. Kommt jetzt hier nicht so raus. Also hier ist genau es andersrum. Worauf ich hinweisen will, ist, dass für die gleiche Interaktion die Größe des Shifts ich nicht vorhersagen kann. Aber jetzt habe ich zwei oder mehrere Shifts, trage hier die Konzentration der Verbindung gegen die Größe dieser chemischen Verschiebungsänderung auf und mache eine nichtlineare Regression über beide dieser Punkte. Das heißt, ich fitte beide Kurven gleichzeitig, nicht nur eine Kurve, sondern beide gleichzeitig und kriege dann einen KD der Wechselwirkung vom Compound mit dem Protein von einem Millimolar heraus. Ja? Und der Fehler, der kommt aus dem gleichzeitigen Fit zweier Datenpunkte. Okay? Ist klar? Das ist dann hier der Halbmaximalwert. Ja, das male ich jetzt auf. Erhöhe bei einer konstanten Proteinkonzentration die Konzentration des Liganden und messe jetzt diese Verschiebung, die praktisch auf einer kontinuierlichen Linie liegt. Und erhalte eine solche Sättigungskurve. Da habe ich also jetzt hier den Maximalwert. Jetzt kann man das ein paar Mal, wenn man sich es erlauben kann, von der Menge Protein, was man braucht, kann man das ein paar Mal machen. Und der Wert, an dem man halbmaximale Verschiebung hat, ist der KD. Das ist der Maximalwert. Und dann gibt es von dem Maximalwert die Hälfte, halbmaximal. Und das ist der KD. Okay. Das ist im schnellen Austausch. Sie sind müde. War spät gestern Nacht. Okay, Sie wollen noch wissen, was CSP ist? Okay. So, jetzt zeige ich Ihnen ein Beispiel, wo man so eine solche Analyse gemacht hat. Dazu muss ich aber ein bisschen eine Vorrede machen. Die ist jetzt hier gezeigt. Beispiel, aktuelles Beispiel. Also, wie vorhin schon gesagt, sind Kinasen Enzyme, die auf OH-Gruppen von Aminosäuren Phosphatreste übertragen aus dem ATP. Und ATP wird dann ADP. Es gibt drei OH-tragende Aminosäuren, nämlich zwei, die ähnlich sind, Threonin und Serin. Und eine aromatische Aminosäure mit einer OH-Gruppe, das ist Tyrosin, sodass es Kinasen gibt, die sind Threonin-Serin-spezifisch. Die können also nur Threonine-Serine phosphorylieren. Es gibt Kinasen, die können nur Tyrosine phosphorylieren. Und es gibt Kinasen, die beides machen können. Insgesamt gibt es bisher entdeckt 559 Kinasen im humanen Genom. Das heißt also, von den 20.000 bis 30.000 Proteinen, die wir haben, sind 500 Kinasen. Und die Umkehrreaktion, wo ein dann phosphorylierte Aminosäure dephosphoryliert wird, das nennt man Phosphatasen. Die hydrolysieren also ein Phosphat an einer Aminosäure. Von denen gibt es 180. Bei den Phosphatasen ist es so, dass es im Gegensatz zu den Kinasen mehr Dual-Specific-Phosphatasen gibt, also Phosphatasen, die sowohl Threonine, Serine dephosphorylieren können, als auch Tyrosine. Das ist ein Verzweigungsbaum des humanen, der humanen Kinasen. Im Englischen sagt man the human genome. Das zeigt also diese 559 Kinasen. Und die Kinasen sind in allen schlimmen Krankheiten irgendwie involviert. Nämlich, die haben hier diese Namen. Da wird es dann biologisch immer ganz furchtbar, weil es gibt tausende von Namen, die man sich sehr, sehr schwierig merken kann. Es gibt keine Nomenklatur, wie diese Namen benannt werden. Jeder benennt die so, wie er sie gerade will. Also es gibt dann JUPAC-Nomenklatur, das hilft einem aber auch nicht weiter. Das sind diese Zahlen, die haben Sie schon mal gesehen. Aber für Krebs gibt es diese fünf Kinasen, die in allen Pharmafirmen bearbeitet werden. Für Leukämie gibt es diese drei, für Diabetes gibt es diese drei. Und dann gibt es ungefähr noch 30, 40 weitere Kinasen, die in allen Pharmafirmen behandelt werden. Wenn man sich jetzt... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das habe. Ich habe jetzt keine Struktur. Sie müssen mir das glauben. Die Strukturen aller Kinasen sind gleich. Das heißt, die sehen im Wesentlichen gleich aus. Und das ist das große Problem bei Kinasen. Die sind alle sehr, sehr ähnlich. Und wie kann ich jetzt eine von der 538 Kinasen relativ unterscheiden von einer anderen? Wenn man da NMR macht, sind das alles hier Kinasen, bis hierhin. Das sind Kinasen und danach kommen Phosphatasen. Und da sehen Sie, das Erste, was man machen muss, ist immer diese Dinger zu exprimieren und diese HSQCs aufnehmen. Das ist also die Grundlage, wo man solche Bindungsstudien macht. Und dann kann man weitermachen mit anderen Proteinen. Und dann kann man jetzt... kann man screenen, kann man schauen, welche kleine Verbindung bindet an welche Kinase. Und nur damit Sie einen Eindruck haben, mit wie vielen Verbindungen man das machen muss. Also zum Beispiel mit 600 Verbindungen gibt man auf drei Kinasen drauf, P38, CDK2, PKA, und schaut jetzt, welche von diesen knapp 600 Verbindungen bindet denn an alle drei. Das sind 99. Welche bindet denn nur an pKa und p38? Das sind 26, 41, 10. Und welche binden denn nur an eine dieser drei? Ja? Und jetzt versucht man zu verstehen, was machen diese 14 Moleküle aus, die nur an p38 binden, aber nicht an die anderen Kinasen. Hier ist das Ganze gemacht mit einem kleineren Datensatz. Von diesem Datensatz wusste man, dass das gute Kinase-Inhibitoren sind. Das ist insgesamt ein Datensatz von 80, 90 Molekülen. Und da sieht man, dass die alle eigentlich gemeinsam binden. 11, 5, 1. Das heißt, da wusste man, das sind gute Kinase-Inhibitoren. Die binden auch alle immer an Kinasen, aber es gibt quasi außer für die pKa keine Selektivität. In dem neuen Datensatz sieht man, dass man die Selektivität für einzelne Kinasen angereichert hat. Gut, soweit, so gut. Das ist im Prinzip eine Studie, die man auch in der Masterarbeit mit so einer Zahl von Verbindungen innerhalb von 6 Monaten auf den Tisch legen sollte. So. Jetzt gehen wir wieder weg von der PowerPoint und hatten jetzt bisher proteinbasiertes Screening. Wir haben also herausgefunden, in welchem Bereich des Proteins das kleine Molekül bindet. Jetzt wollen wir herausfinden, wie der Ligand in der Bindungstasche bindet. Ja? Und das ist dann, dazu führen wir ligandbasiertes Screening durch. Okay. Ich male jetzt mal ATP, nein, AMP auf. Sozusagen als ATP-Analogon. Und da ATP ja das ist, was der Phosphat-Carrier ist bei den Kinasen, ATP ist vielleicht AMP ein gutes Analogon von ATP. Und jetzt will ich zum Beispiel wissen, bindet die Verbindung? Bindet die? Mit welcher Affinität bindet die? Und bindet jetzt vielleicht dieser Bereich bevorzugt oder bindet dieser Bereich bevorzugt? Also wird die Wechselwirkung mit dem Protein vor allem mit dem heterozyklischen Purinaromaten gemacht? Oder mit der Ribose-Einheit oder mit beidem? Das sind die Fragen, die mich dann interessieren. Und das ist ligandbasiertes Screening. Jetzt frage ich mich, welche Teile des Liganden wechselwirken mit dem Protein. Vorher habe ich mich gefragt, welche Teile des Proteins wechselwirken. Und da gibt es verschiedene Experimente. Zum einen das ganz primitive 1D-Experiment. Da nimmt man ein Teil Protein, ein Teil Ligand. Bei einer Konzentration ungefähr um den KD. Das ist manchmal eine Herausforderung, weil das bedeutet, das setzt mir ein Limit, bei welchen Bei welchen Konzentrationen ich meine Experimente durchführen kann, das setzt mir ein Limit für, wie empfindlich müssen meine Experimente sein. Also, wenn ich eine nanomolaren KD habe, dann muss ich ungefähr bei einer nanomolaren Konzentration messen. Wenn ich einen mikromolaren KD habe, muss ich ungefähr bei einer mikromolaren Konzentration messen. Wenn ich Millimolar KD habe, muss ich ungefähr bei einer millimolaren Konzentration messen. Was passiert, wenn ich das nicht mache? Ist folgendes, zum Beispiel bei einer Titration, das ist für mich eine beliebte Doktorprüfungsfrage. Wenn ich einen KD habe von Nanomolar und eine Konzentration von Ligand von 500 Mikromolar und ich jetzt hier die Konzentration des Liganden von 500 Mikromolar auf 600, auf 700 Mikromolar addiere und ich hier zum Beispiel meine chemische Verschiebungsänderung entweder des Liganden oder des Proteins messe, passiert Folgendes. Hier ist der Punkt frei, freies Protein, freier Ligand und hier ist der Punkt, sobald ich 600, den ersten Tropfen Liganden draufgegeben habe. Das heißt, ich habe eine Titrationskurve, die schaut so aus. Und auf einer Titrationskurve, die so ausschaut, ist mein KD eine Hausnummer. Ja, weil der KD, das ist klar definiert, aber die Steigung ist nicht klar definiert. Ich kann die Steigung überhaupt nicht abgreifen. Ich habe hier einen Datenpunkt und hier den zweiten Datenpunkt und das war's. Ich kann dann nur sagen, diese KD ist kleiner als 500 Mikromolar. Aber ich kann nicht sagen, ob der ein Nanomolar, 10 Nanomolar, 100 Nanomolar ist, weil um das zu tun, muss ich schön eine Titrationskurve austitrieren können. Okay? Also das ist Schrott. Der Schrott wird aber publiziert. Insofern, gut, kann ich auch nichts dran ändern. So, das heißt, wir haben jetzt 1D. Das mache ich nochmal darauf aufmerksam, dass das mittlere Molekulargewicht von Proteinen 20 bis 30 Kilodalton ist und das Molekulargewicht des Liganden ungefähr 500 Dalton. Ja? Das heißt, wenn ich den Liganden anschaue, das 1D des Liganden, zum Beispiel das H2. H2 im Adenin ist ein Singulett, hat ja keinen Kopplungspartner. Klar. Das ist freier Ligand. Der freie Ligand ist ein ganz kleines Molekül, das heißt, da kriege ich Linienbreiten vielleicht von einem Hertz hin, wenn ich gut geschimmt habe, wenn ich meinen Spektrometer gut unter Kontrolle habe. Und jetzt habe ich Ligand zu Protein 1 zu 1 und ich habe einen KD kleiner 100 Mikromolar und eine Konzentration von Ligand von 50 Mikromolar, dann habe ich genau einen Peak und der Peak ist breit mit einer Linienbreite vielleicht von 20 Hertz. Okay? Das ist, wie ich stark eine stark affine Wechselwirkung vom Liganden mit einem Protein nachweise. Es gibt ein zweites Experiment, was wir hier diskutieren wollen, und dann gehen wir weiter. Nämlich ein Experiment, was wir machen, wenn die Affinität nicht stark ist, sondern schwach. Also wir haben hier dann den Fall der schwachen Affinität. Kd größer 500 Mikromolar, sagen wir mal. Also millimolare, schwach, mikromolare Binder. Und da führe ich ein anderes Experiment aus. Tafel wischen, dann geht es weiter. STD steht für Saturation Transfer Difference. Und ist patentiert, hat der Meyer in Lübeck patentiert. Geht wie folgt. Ich habe Protein, Pacman, das ist Protein, und Ligand. Und die bilden Protein-Ligand-Komplex, sind aber der KD sei ungefähr millimolar. Das heißt, dieser Austausch ist schnell. Ja? Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt male ich mal hier mein Spektrum auf. Das ist mein Protein. Und jetzt gebe ich ein Teil Protein und 10 Teile Ligand zusammen, also Ligand im Überschuss. Und dann habe ich hier mein H2 vom Adenin, das bei 8 ppm kommt. Das, was wir gerade eben schon hatten. Und da das ein schneller Austausch ist, ist mein H2 jetzt eine Mittlung aus dem freien und dem gebundenen Signal. Okay? Das heißt, ich male mir hier mal hypothetisch, hier ist mein H2 gebunden, hier ist mein H2 frei. Entschuldigung, hier ist mein H2 frei. Das heißt, ich bin fast an der freien Stelle. Schneller Austausch. Wie vorhin, der Ligand ist gebunden, ist frei, gebunden ist frei. Okay. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt strahle ich mit NMR an dieser Stelle ein. Sie haben Probleme, was zu lesen? Das da? Okay, ich versuche es nochmal schöner zu schreiben. Also. Frei. H2 gebunden. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt mache ich im NMR-Spektrometer, strahle ich selektiv, pulse ich, rege ich selektiv diesen Bereich des Spektrums an. In diesem Bereich des Spektrums kommen nur Protein Signale. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist Sättigung von Resonanzen des Proteins. Male ich auf. Spektrum ohne Sättigung. Dann strahle ich hier ein und kriege ein Spektrum mit Sättigung. Dann sind diese Resonanzen, diese Bereich der Resonanzen ist gesättigt. Gesättigt bedeutet, dass das MZ, die Magnetisierung dieses Bereiches, gleich 0 ist. Das bedeutet Sättigung. Okay? Was passiert jetzt? Wenn ich das aufmale, ist das Protein ohne Sättigung. Und mit Sättigung sind zum Beispiel alle Methylgruppen sind gesättigt. Ja? Also male ich jetzt nochmal hier drüber, die CH3-Gruppen sind gesättigt. Warum sind nur die CH3-Gruppen gesättigt? Weil nur hier die CH3-Gruppen zur Resonanz kommen. Okay? Damit habe ich ein gesättigtes Protein. Also gewisse Signale meines Proteins sind gesättigt. Was passiert jetzt? Jetzt bindet im Gleichgewicht, in diesem schnellen Gleichgewicht, bindet jetzt Ligand an das Protein. Okay? An dieses gesättigte Protein, an dieses Protein, in dem gewisse Signale gesättigt sind. Und jetzt kommt es zu einem Transfer von Magnetisierung vom Protein auf den Liganden. Das heißt, gesättigte Magnetisierung des Proteins wird auf Liganden übertragen und sättigt Signale des Liganden. Okay. Welche Signale des Liganden werden gesättigt? Es werden die Signale des Liganden gesättigt, die blauen, die nahe am Protein sind. Oder die bevorzugt, weil der Sättigungstransfer ist eine Funktion des Abstands. Ja. Okay. Das heißt, ich mache jetzt ein Experiment. Ich mache zwei Experimente. Ein Experiment. Ohne Sättigung. Das ist das Planck-Experiment oder Kontrollexperiment. Daraus kriege ich die Intensität meines H2. Und dann mache ich Sättigung. Das Sättigungsexperiment, wo ich in der roten Region eingestrahlt habe. Ich schaue mir jetzt die blaue Intensität an. Und diese Differenz ist als das STD definiert. Saturation Transfer Difference, Sättigungstransferdifferenzspektrum. Ja? Klar? Kann man. Warum man das nicht im NOSI macht, ist, dass die Sättigungszeiten, die man hier ansetzt, sind 5 Sekunden. Man sättigt für 5 Sekunden. Und das bedeutet, dass mein Signal komplett gesättigt ist vom Protein und dass jetzt der Magnetisierungstransfer auch über Spindiffusion geht. Das heißt, es ist mir, so wie ich das mache, egal, dass ich genau weiß, von welcher Methylgruppe des Proteins übertragen wird. Dadurch wird mehr Magnetisierung übertragen. Also wenn man in der Sättigung ist, wird mehr Magnetisierung übertragen. Dadurch wird der Effekt größer. Man verliert Auskunft darüber, von welcher Methylgruppe direkt das übertragen wird. Das heißt, der Übertrag kann auch laufen, und das ist ein Problem, von hier nach hier. Ja, also es kann auch ein indirekter Transfer sein. In dem NOSI-Experiment habe ich Mischzeiten nicht von 5 Sekunden, sondern von 50 bis 100 Millisekunden, um gerade diese Spindiffusion zu unterdrücken, weil da will ich genau wissen, welche Methylgruppe mit dem Liganden interagiert. Das führt dazu, dass der Effekt kleiner ist. Und hier in diesem Screening ist man erstmal auf maximalen Effekt aus. Aber um das nochmal klar zu machen, im schnellen Austausch nimmt man zehnfachen Überschuss von Ligand zu Protein. Und das heißt, das ist eine Methode, STD-NMR, die für schwachaffine Liganden wirkt. Würde man denn auch stark affine Liganden sehen? Ginge das auch für stark affine Liganden? Es geht deshalb nicht, weil ich beim schwachaffinen weiß ich, dass dieses scharfe Signal kommt davon, wenn der Ligand frei ist. Das kommt daher, das ist dieses Signal. Aber dieses Signal hat einen Erinnerungseffekt, Memory, weil es für ein Zehntel der Zeit ja auch gebunden war und dann wieder frei ist. Und das heißt, während der Zeit, wo es gebunden ist, gibt es diesen Übertrag, Magnetisierungsübertrag. Aber letztlich detektiere ich das freie Signal. Der Übertrag kommt aber nicht zustande, wenn der Austausch langsam ist, weil dann muss ich es auf diesem schwachen, gebundenen Signal detektieren. Okay? Das heißt also, es ist eine indirekte Methode, etwas über einen ganz großen Komplex rauszufinden, auf den Signalen des freien Liganden. Gut, jetzt wollen wir mal weitermachen. Wenn es 30.000 Proteine gibt, können auch 100.000 sein, bleiben wir bei den 30.000 Proteinen, dann gibt es genau 30.000 mal 29.999 halbe mögliche Proteinkomplexe, dimere Proteinkomplexe. Ein Protein kann mit dem anderen wechselwirken. Und sobald ich dann zwei Teilchen habe, erhöhe ich die Zahl der möglichen Komplexe. Klar, oder? Das heißt, wenn die Pharmaindustrie rausfindet, dass von den 30.000 Proteinen nur ungefähr 500 maximal mit Wirkstoffen angegriffen werden können. Man nennt das im Englischen druggable. Also nur 300 sind druggable, wenn man ein einzelnes Protein anschaut. Dann könnte man sich ja überlegen, ich schaue nicht Einzelproteine an, sondern ich versuche, ihre Komplexe zu inhibieren von zweien. Und dann sagt mathematisch, ist es klar, 30.000 mal 29.999 halbe Komplexe gibt es. Und dann kann man das auf tertiäre Komplexe und sowas dazu tun. Das heißt also, eine Frage, die sich die Pharmaindustrie stellt, ist, kann ich denn nicht auch Protein-Protein-Komplexe durch kleine Moleküle inhibieren? Das ist jetzt hier an einem Beispiel, ein solcher Komplex. Das will ich Ihnen kurz vorstellen, dann will ich nochmal theoretisch an der Tafel was entwickeln und so weiter. Also wir gehen jetzt wieder hin und her. Jawohl?
Warum sind es 30.000 mal 29.000 irgendwas halbe?
Naja, weil... Ja, aber die kommen, gehen ja...
Du hast ja einmal 1 mit 2 und 2 mit 1, das ist gleich.
Genau. Das geht ja zweimal ein. Ich habe Ihren Gedanken auch gehabt, dann habe ich den mal gesagt und auch bei einem Vortrag und dann nimmt mich der Kollege zur Seite und meint, du solltest da noch durch zwei teilen. Also es ist, ich habe auch so gedacht, aber es ist wirklich halb, weil es immer ist ja immer, so. Jetzt, das ist nur ein Beispiel. Diese Kinasen, die müssen gefaltet werden in der Zelle. Und dazu gibt es Faltungshelfer in der Zelle, die nennt man Chaperone. Und das HSP90 ist ein Faltungshelfer für Kinasen. HSP90 hilft aber eigentlich fast jedem Protein gefaltet zu werden. Das heißt, es gibt Leute, die haben Inhibitoren für HSP entwickelt, HSP90, und die sind nicht selektiv genug. Weil wenn ich HSP90 inhibiere, inhibiere ich nicht nur die Faltung von der malignen, also der schlimmen Kinase, die irgendwas im Krebs macht, sondern ich inhibiere die Faltung von vielen, vielen Proteinen. Das heißt, ich töte mich komplett. Ich kriege also keine Selektivität. Und da ist jetzt die Idee, dass es doch, und jetzt findet man biologisch, dass HSP90 einen Komplex macht mit CDC37. Und die Idee, die ganz simple-minded Idee, was das macht, ist, CDC37 kann spezifisch nur Kinasen binden. HSP90 kann alles binden. CDC37 bindet nur Kinasen. Und die Idee ist, dass also CDC37 dann ein Co-Chaperon ist des HSP90, also ein begleitendes Chaperon, das dadurch wirkt, dass es die Verweilzeit einer Kinase am HSP90 erhöht. Und dadurch die Chance für die Kinase richtig gefaltet zu werden, erhöht im Vergleich zu der Chance anderer Proteine richtig gefaltet zu werden. Das nennt man also eine Kinase-Targeting-Subunit of HSP90. CDC37 stabilizes many protein kinases by serving as a kinase-Targeting-Subunit of HSP90. Und jetzt ist also die Idee, wir zerstören den CDC37-HSP90-Komplex. Und dadurch können wir verhindern, dass karzinogene Kinasen exprimiert werden. Das sind die Proteine, so wie die Molekular- oder Zellbiologen die definieren. die haben viele, viele Domänen. Und das HSP 90 ist 45 Kilodalton. Entschuldigung, das CDC 37 ist 45 Kilodalton. Das HSP 90 ist 90 Kilodalton. Hat eine N-terminale Domäne, eine Mitteldomäne, eine C-terminale Domäne. Was man weiß aus der Literatur, dann fängt man, wenn man das Projekt macht, fängt man an, 20, 50 Literaturstellen zu lesen. Und diese Literaturstellen sind kontrovers, sind widersprüchlich in ihren Aussagen. Man weiß nicht, ob das richtig ist oder falsch. Man weiß nicht, wie gut zum Beispiel der Pull-Down-Essay tatsächlich ist, ob man damit was anfangen kann oder ob das alles Quatsch ist. Aber dann schält sich raus, dass die N-terminale Domäne von HSP 90 diejenige ist, die mit dem CDC 37 wechselwirkt. Also N-Terminus weiß man. Und jetzt guckt man an, welcher Bereich des CDC 37 ist denn A strukturiert und ist B derjenige, der mit HSP 90 wechselwirkt. Und jetzt sehen Sie da das NMR, HSQC von CDC 37, volle Länge, fast 400 Aminosäuren, 45 Kilodalton und dann hier das HSQC der mittleren Domäne. Und das heißt, anhand dieser Daten sagt man, die mittlere Domäne ist gefaltet. Und jetzt guckt man sich diese Signale an, diese Signale sind gleich, also ist, aber das remains to be seen, ist die Struktur der mittleren Domäne in dem kleinen Konstrukt die gleiche wie in der vollen Länge. So, und jetzt muss man also diesen Protein-Protein-Komplex mit NMR untersuchen. Und der ist also dann 23 Kilodalton auf dieser Seite und das sind ungefähr 15 Dalton, das heißt insgesamt sind das 40 Kilodalton-Komplex. Und was macht man da? Man exprimiert zuerst die mittlere Domäne von CDC 37, 15N, und addiert unmarkiertes HSP 90 N-terminale Domäne drauf. Das heißt, das HSQC, was ich hier sehe, sind markiert nur das Protein CDC 37. Ich male das gleich an die Tafel auf. Und dann addiere ich HSP 90 und kriege jetzt diese Verschiebung. Also der hier schiebt dahin, dieser hier schiebt dahin, der schiebt dahin, der dahin, der dahin. Warum mache ich das so ausführlich? Es geht mir darum, dass manche der Verschiebungen wie dieser hier oder diese hier trivial sind. Die würde man sagen, das ist ein guter, das kann ich sehen, das ist ja eine kleine Verschiebung. Es gibt manche Verschiebungen von hier nach hier oder von hier nach hier. Die sind sehr groß und das ist in keiner Weise trivial. Das heißt, ich kann nicht vorhersagen, wo die chemischen Verschiebungen sind. Und dann mache ich das gleiche Experiment, indem ich HSP 90 markiere und dann unmarkiert CDC 37 dazu tue. Das will ich Ihnen aufmalen, weil Sie schauen mich irgendwie auch noch so. Also die Idee ist, Protein-Protein-Komplexe könnten interessant sein für Drug-Targets. Und die Aufgabe ist dann die Struktur. des Protein-Protein-Komplexes zu bestimmen. Dann kleine Moleküle. Und dann kleine Moleküle zu finden. Wie macht man eins mit NMR? Das sind jetzt zwei Proteine, das ist deren Komplex. Das beginnt mit der Zuordnung der freien Proteine. Man nennt das auch den APO-Zustand. Und als zweites, kommt die Zuordnung der Proteine im Komplex. Daraus kriege ich wieder chemische Verschiebungsänderungen. Und das mache ich so, dass ich zuerst 15N markiertes CDC 37 plus unmarkiertes HSP 90 aufnehme, dann sehe ich im HSQC nur Signale von CDC 37. Und als zweites nehme ich 15N markiertes HSP 90 und unmarkiertes CDC 37 und dann sehe ich nur HSP 90 Signale. Und daraus kann ich die chemischen Verschiebungsänderungen bestimmen, wie hier gezeigt. Also in der einen Farbe, in der roten Farbe ist freies CDC 37, 15N markiert. In der blauen Farbe ist 15N markiertes CDC 37 plus HSP 90. Und da habe ich diese chemischen Verschiebungsänderungen im Pfeil eingezeichnet. Und das nächste Experiment ist, ich nehme HSP 19, 15N markiert, frei, gebe darauf das unmarkierte CDC 37 drauf, und sehe hier die chemischen Verschiebungsänderungen. Hier ist eins von hier nach hier und da schiebt eins von da nach da. Ist okay? Woher weiß ich, Sie können sich fragen, woher weiß ich, dass das hier dahin verschiebt? Das weiß ich natürlich nicht aus dem HSQC, sondern da mache ich 3D-Experimente, HNCO, HNCA und alle möglichen ganz vielen Experimente, um das eindeutig zu machen. Das ist nicht aus dem HSQC ableitbar. Okay?
Muss ich bei der Markierung noch beachten, dass es entsprechend mit Gegenstück selektiv keine Prozent gibt?
Nein, das nimmt man einfach 0,3%. Also man nimmt die natürliche Häufigkeit, die ist dann 0,3% und das ist ausreichend. Es gibt bei Kohlenstoff, gibt es, wenn Sie ein kleines Molekül mit einem riesengroßen Molekül haben, also zum Beispiel 500 Reste eines Proteins plus 10 Kohlenstoffe eines Liganden. Da haben Sie einen natürlichen Häufigkeits-Background. Also die 1% reichen dann schon. 1% mal 500 Reste ist genauso viel wie 10 Atome eines kleinen Liganden. Dann haben Sie natürlich einen Background. Aber hier bei 15N guckt man sich das nicht mehr an.
Wenn ich jetzt Ja.
Für den Freien.
Ja.
Jetzt mache ich ja das Gleiche im Grunde genommen nochmal für den Gebundenen.
Genau.
Kann man da auch einfach so eine Zuordnung wieder machen? Oder kann ich da quasi, also ich kann ja aus meiner chemischen Verschiebung ableiten, was für eine Gruppe an dem ich dazu ist.
Ja. Also da gibt es unterschiedliche Gruppen, die mit unterschiedlicher Genauigkeit arbeiten. Dazu könnte man viel sagen, auch was Druck angeht von Arbeitsgruppenleitern, dass jetzt das Ergebnis rauskommen muss und so weiter und so fort. Sie sehen ja hier, also wenn jetzt ein Mitarbeiter auf mich zukommt, also erstens ist die Frage, kriege ich alles mit? Das sind 200 Peaks. Kann ich als sozusagen Verantwortlicher all die Peaks nachprüfen? Aber tue ich nicht, aber ich vertraue meinen Mitarbeitern, absolut. Aber wenn mir der Mitarbeiter sagt im Seminar, guck, das ist der Peak im Freien und dann nehme ich an, das ist im Gebundenen, dann sage ich, das ist eine sehr, sehr gute Annahme, weil hier drumherum ist nichts. Aber dass jetzt dieser im Freien genau dieser, aber nicht der hier im Gebundenen ist, gibt es keinerlei Evidenz. Ja? Also der Peak im Freien schiebt hier und der Peak im Freien schiebt hier hin. Jetzt könnte es aber ja auch sein, dass der Peak nach da oben schiebt und der nach da unten. Das heißt, das kann ich nicht mehr durch Visual Inspection, also durch einfach Anschauen des Spektrums ableiten. Und deshalb muss ich da dann 3D-Experimente machen. Das heißt, wenn Sie jetzt gucken, wie viele weitreichende Pfeile ich habe, dann habe ich vielleicht 5 auf 120 Reste. Das heißt, für 90% kann ich das aus der Sequenz einfach machen und für 5% kann ich mich darauf nicht verlassen. Aber 5% falsche Zuordnung können Ihr gesamtes Strukturmodell komplett über den Haufen werfen. Natürlich nutzen Sie mit Intelligenz Ihre Information aus solcher Vorhersage, nur dürfen Sie nicht sagen, weil die Vorhersage so und so ist, muss es so sein. Also Sie müssen halt vorsichtig mit einer Vorhersage umgehen.
Könnte man auch Experimente mit verschiedenen Proteinkonzentrationen machen und dann halt so eine Entwicklung sehen?
Ja, genau. Das ist einfach, wenn die Affinität schwach ist und Sie einen schnellen Austausch haben. Dann können Sie das über Titration zuordnen. In diesem Fall ist es eine starke Affinität und dann nimmt dieser Peak, dann haben Sie immer 2 Peaks und der nimmt ab und der andere nimmt zu. Das heißt, Sie haben keine Linie von hier nach hier, sondern immer nur 2 Peaks. Ja, das ist gerade, wenn Sie starke Affinität haben, können Sie es nicht machen. Schwache Affinität ist genau das, was man dann macht. Das heißt, an dem Punkt sind Sie froh, wenn Sie schwache Affinität haben als Mitarbeiter. Okay, dann kann man die Kristallstruktur lösen. Was bedeutet das? Wenn Leute sagen, wie ich habe die Kristallstruktur gelöst, heißt das, ich habe gar nichts gemacht, sondern mein Mitarbeiter hat die Kristallstruktur gelöst. Und was das bedeutet, ist, dass ich im Sinne von mein Mitarbeiter, hat das Protein exprimiert und die Kristalle gezüchtet und solche Kristalle hergestellt. Die kann man dann auf den Kristallograph, auf das Kristallisiergerät, da Spektrometer, drauf tun. Und dann braucht man jemanden, der Kristallstrukturen machen kann, der weiß, wie das geht. Und das ist typischerweise nicht der Mitarbeiter des NMR-Spektroskopikers oder nicht der Mitarbeiter des Biochemikers oder nicht der Mitarbeiter des synthetischen, organischen oder anorganischen Chemikers, sondern das sind Leute wie der Herr Batz, der Herr Bolte oder bei uns der Roy Lancaster. Batz und Bolte sind die Leute in der Chemie, die mit kleinen Molekülen das sehr, sehr gut können. Und für große Moleküle ist zum Beispiel der Roy Lancaster am Max Planck drüben derjenige, der dann aus diesen Beugungsdaten diese Struktur abgeleitet hat. Das habe nicht ich gemacht, das hat auch nicht ich im Sinne von ich und mein Mitarbeiter gemacht, sondern von hier nach hier hingehen hat der Roy Lancaster gemacht oder der Herr Ärmler oder sonst irgendwas. Also im Sinne der Nomenklatur, wer was macht, ich bin im Sinne von ich als Chef, bin hierfür verantwortlich und hierfür verantwortlich und verantwortlich für die Struktur, dass man die löst, ist dann der Roy Lancaster. Dann hat man jetzt diese Strukturen und hat die chemischen Verschiebungsänderungen, die wir gerade besprochen haben. Und dann sieht man, dass diese Differenz ist die Differenz der chemischen Verschiebungen des HSP im Freien zum gebundenen Zustand. Und da gibt es welche, hier ist 0,1, 0,2, 0,1 ist ein bisschen Fliegendreck. Und dann gibt es hier welche, die gehen bis 0,6 hoch. Und das Gleiche kann man für das CDC 37 machen mit den Experimenten, die wir gerade besprochen haben. Und dann sieht man, hier ab 0,15 sind die Peaks und die gehen hier rauf bis 0,6. Kann man einfärben. Da ist das Bindeepitop des HSP 90 auf CDC 37 und hier ist das Bindeepitop vom CDC 37 zum HSP 90. Okay? Jetzt weiß ich, da gehen die beiden, da ist das Interface im Protein-Protein-Komplex. Jetzt kann man auch Sättigungstransfer-Experimente für diese beiden Komplexe machen. Und dann kriegt man diese ganzen Reste involviert. Das sind alle, die hier drunter liegen. Und damit wird dann das Bindeepitop besser definiert. Und jetzt nimmt man die Struktur des freien HSP90 und die Struktur des freien CDC37 und sagt, dieser Rest hier im HSP90 kann mit irgendeinem der Reste hier wechselwirken. Ich sage nicht mit welchen, mit irgendeinem. Und dieser Rest hier kann mit irgendeinem dieser Reste hier wechselwirken. Das heißt, ich gebe vor, ungefähr, wo ist diese Interaktion. Und dann rechne ich mit Molekulardynamik auf der Basis dieser Experimente eine Struktur aus. Und dann kommt man zu solchen Strukturen. Das ist nicht so furchtbar toll. Das hätte man auch praktisch durch händisches Zusammentun der beiden Komplexe auch hingekriegt. Und dann muss man weitere NMR-Daten messen, auf die ich jetzt nicht eingehen will, um diese Strukturen zu validieren. Und dann kommt man zu diesen Strukturen. Und wenn Sie jetzt noch 10 Minuten haben, das ist über die Zeit, aber immerhin, dann erzähle ich Ihnen, was jetzt, wie man dann weiter von diesem Komplex zu möglichen Wirkstoffen kommt. Doch nicht. Ich habe das rausgenommen. Dann sind wir jetzt fertig. Kann ich aufs nächste Mal machen und ich danke Ihnen.